Hallo, heute ist der 4. Juli. Happy Birthday, Sebastian Heyer.
Alles Gute, Sebastian.
DJ Bash, wir wollen ihn nicht doxen. Jetzt habe ich das auch noch miteinander verknüpft.
Das ist genau, das
ich habe es schlimmer gemacht. Naja, hallo.
Hallo.
Benni, du bist wieder bei mir am Tisch zu Gast. Es ist ein Arbeitsbesuch. Du kommst, bist auf dem Sprung sozusagen mal kurz hier reingeschneit.
Genau.
Und jetzt müssen wir hier mal eine halbe Stunde aufnehmen.
Zwischen zwei Terminen.
Droppen
wir einen Podcast.
Hast du mich reingedrückt, reingequetscht.
Ja.
In deinen vollen Wochenendterminkalender. Wie geht's dir?
Ganz gut. Ich habe 10 Stunden geschlafen heute.
Das ist krass.
Ja, allerdings die Nacht davor nur 4.
Auch krass.
Ja.
Anders krass.
Und dann bin ich richtig abends um 10 so eingenickt, obwohl ich noch gar nicht mich schlafbereit gelegt habe.
Auf dem Sofa?
Nee, im Bett schon. Das war schön. Und es war so ganz warm und mein Körper so ganz sanft in den Untergrund gesackt. Und dann bin ich so, merkte ich richtig, wie der Schlaf einfach über mich fährt. Das war sehr schön.
Hast du Daniela Klette getroffen auf dem Weg dahin?
Nee.
Nee.
Auf dem Weg in den Schlaf?
In den Untergrund. Na gut.
Also. Hast du eben eigentlich zwischen Locked and Loaded und Hallo gedrückt? Das war so krass eine Bewegung. Du hast geredet und plötzlich ging die Folge los. Ich bin mir nicht sicher, ob das Locked and Loaded noch Teil dieser Folge geworden ist.
Ich glaube nicht.
Das werden wir sehen. Wir werden es erfahren. Ihr wisst es schon.
Ja, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge 210.
Es ist Samstag,
Folge 210. Und wir werden über Musik sprechen heute.
Mhm. Stimmt. Aber ich habe auch noch ein paar andere Themen. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen in unserem Titan Schedule.
Schaffen wir.
Als erstes wollte ich gerne von dir hören, weil das unsere Podcast-ZuhörerInnen sicher brennend interessiert. Die fragen sich das schon seit dem Plüschmaus. Wie war dein Urlaub?
Meine Reise in den entfernten anderen Stadtteil. Ungefähr 18, 17, 15 Minuten zu Fuß. War gut, war erfolgreich. Wir konnten nicht in der Unterkunft sein, die ich angekündigt habe in der Folge, weil es da einen Wasserschaden gegeben hat am Tag zuvor.
Obwohl es keine Badewanne gab.
Obwohl, ja, richtig. Und dann haben wir noch spontan einen anderen Ort gefunden.
In der Nähe?
In hoher Luft.
Mhm. Und hatte das
noch ein bisschen näher dran,
oder eine Badewanne?
Nein, nein, gar auch nichts. Nee, war nur ein Raum.
Typengleich.
Ja, ich würde sagen, wahrscheinlich ein bisschen schlechter noch von der Ausstattung her.
Ich stelle mir kleiner. Das so vor. Wie wenn so große Writer oder KünstlerInnen oder so sich für ihr so einschließen in so ein Hotelzimmer. Das gibt ja manchmal so. Dann haben die sich zu zweit in ein Hotelzimmer eingeschlossen und nur Roomservice und sich mit Papierbällen beworfen, mit verworfenen Ideen und sind wahnsinnig geworden. Am Ende kam ein geiles Album raus oder ein geiles Buch raus oder ein Skript oder so. War das bei dir auch so?
Wird sich zeigen, wie geil das wird. Wahrscheinlich nicht. Qualitativ war das alles Mist, aber das passt schon.
Hast du schon recht konzentriert dann da einfach geschrieben?
Ja, tatsächlich. Ich hatte ja wenig andere Input-Möglichkeiten.
Hattest du das Gefühl, es hat sich gelohnt?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich wäre auf gar keinen Fall in 3 Tagen so weit vorangeschritten, wenn ich zu Hause gewesen wäre.
Gut.
Auf jeden Fall.
Gute Idee dann. Und wie hast du dich dann ernährt? Hast du dir immer was geholt?
Upsi.
Huch.
Upsi, kleine technische Verfrorenheit des Mikrofons.
Nicht des Mikrofons, des Aufnahmeprogramms.
Ich vermute, das hat was mit dem Wackelkontakt im Kabel zu tun.
Oh, possible. Also ihr habt verpasst, wie Tim sich ernährt hat. Darüber haben wir noch eine Weile geredet, dann haben wir festgestellt, dass
Rätseln, Junge.
Genau, Döner.
Döner
und nach Hause gegangen, weil die Dusche Subway. Scheiße war.
Genau.
Das war
alles. Und ich Katzen und Frau vermisst habe.
Genau.
So. Das habt ihr verpasst, ist nicht so schlimm. Wir sind wieder da. Jetzt habe ich keine Zeitanzeige hier mehr, sondern nur noch Takte. Aber du kannst mir einfach sagen, zu welcher Uhrzeit musst du fertig sein?
Es wäre gut, wenn ich so um 5 bis 6 hier los könnte. Ungefähr eine Stunde.
Ja, alles klar, cool. Wieder aus der Kategorie Dinge, die man auch ohne Aufnahme besprechen kann. Hallo.
Wir haben ja so wenig Zeit ohne Aufnahme, deswegen müssen wir das alles in die Aufnahme
führen. Das ist richtig. Möchtest du denn aktuelle Dinge irgendwie loswerden oder Sachen aus deinem Handy? Callbacks?
Ja, ganz kleiner Callback. Ich war irgendwie verdutzt. Ich habe heute relativ viel unseren Podcast gehört, weil ich eine riesige Besorgungstour gemacht habe. Und dabei habe ich nochmal meine etwas ungelenken Versuche auf deine seltsamen Fragen erlebt. wie das mit dem Tennis ist und den Turnieren. Du hast mir so kann man nicht einfach ein Turnier irgendwo machen und sagen, das ist auch ein Grand Slam. Und ich habe super viele seltsame Beispiele nicht aus der Welt des Sports gemacht und habe mich hinterher gedacht, das ist einfach genauso wie bei jeder Sportart, beim Fußball und so auch.
Habe ich auch gehört.
Kannst du auch nicht einfach sagen, ist dieses Match zwischen diesen Amateuren, ist das jetzt, zählt das jetzt als Champions League Finale? Eigentlich ist es basically derselbe Shit.
Ja, dachte ich mir.
Ja.
Aber seltsame Fragen finde ich jetzt ein bisschen tendenziös.
Naja, es war so, als hättest du noch nie mit Sport was zu tun gehabt. So war das ein bisschen.
Ja, ich finde einfach, das kommt mir so willkürlich vor, wenn es so viele Turniere gibt, zu sagen, das sind nun die Grand Slams. Aber es können ja auch irgendwelche anderen Turniere
die Grand Slams. Und die Frage, die dahinter stand, war natürlich auch, ist eigentlich der Schwierigkeitsgrad ein anderer? Müssen die da andere Dinge tun? Und es sind am Ende, spielen die halt einfach immer nur K.O.-Matches gegeneinander.
Ist es denn viermal ein unterschiedlicher Untergrund?
Nein, drei. Es gibt nur drei unterschiedliche Untergründe.
Ach so.
Und natürlich sind aber auch innerhalb derselben Untergrundtypart sind die trotzdem noch unterschiedlich, aber es sind alle drei Untergründe.
Aber vertreten. Das würde ich dann besser finden, wenn es drei Grand Slams gäbe.
Finde ich auch.
Für jeden Untergrund ein.
Oder sie müssten einen neuner finden, Gummi, so ganz krass hopsende.
Ja, und
so.
Dann Wimbledon Rasen weg und kein Hops-Gummi verlegen.
Oder ein Grand Slam ist Paddle statt Tennis. Apropos. Wir waren Paddle spielen.
Letzten Sonntag.
Ich fühle mich ein bisschen doof, weil ich immer Paddle gesagt habe und dann hat mir irgendjemand mal gesagt, dass es Paddle heißt. Jetzt habe ich aber mehrfach schon andere Leute Paddle sagen hören.
Du meinst, du hast sie in die falsche Richtung geinfluenced?
So wie damals, als für zwei Formel-1-Rennen plötzlich Jochen Maas und Heiko Wasser gesagt haben, dass sie jetzt rausgefunden haben, dass David Coulthard gerne David Coulthard ausgesprochen werden möchte. Und dann haben sie das zwei Rennen lang immer Coulthard gesagt und dann haben sie wieder Coulthard gesagt, weil sie wahrscheinlich korrigiert wurden, weil es einfach Quatsch war.
Ja, das ist auch beim Fußball so, dass es einfach KommentatorInnen gibt, die sagen immer Vincent Company oder Vincent. Oder erinnerst du dich an den Fußballspieler Graffite?
Natürlich.
Oder auch Graffitsch?
Ja.
Was gar keinen Sinn ergibt. Also wo kommt das her, wenn da ein E steht? Aber mag ja stimmen. Da
doch, das kann sein.
Es wurde immer sehr unterschiedlich gehandhabt in der Kommentatorenbranche.
Ja.
Ja, okay.
Okay.
Wir haben gepaddelt, das hat Spaß gemacht.
Ja, das fand ich auch. Das war ein leichter Einstieg.
Mhm.
Ist schnell reingekommen und war cool. Ich habe viel geschwitzt.
Ich auch.
Kann man mal wieder machen. Also das, was alle sagen, stimmt. Es ist ein einsteigerfreundlicher Sport.
Sagen es alle? Alle sagen
ja,
das?
Alle.
Alle, okay. Wir haben alle recht.
Was man so sagt, könnte man auch sagen, ist auch nicht viel besser. Was viele sagen.
Wie
was
man so hört. Sagen,
wie man so hört, ja. Was oft genannt wird.
Puh. Die Spatzen pfeifen es von den Dächern.
Die Spatzen.
Nee, die Tauben.
Nee, ich glaube die.
Nee, Spatz in der Hand, Taube auf dem Dach. Und
wer pfeift es von den Dächern?
Vögel?
Ich habe auch gerade an Vögel gedacht, aber ich glaube, es ist konkreter.
Es ist ein konkreterer Vogel?
Ja, konkreter. Warum sagt das vermisse ich das Wort?
Welches?
Konkret als positives Wort.
Konkret.
Konkreter Vogel.
Ich sag's dir ganz konkret. Aha, am Wochenende habe ich dir den Kopf verdreht. Mir. Wer pfeift es von den Dächern?
Die Spatzen.
Spatzen? Ja, es sind die Spatzen, tatsächlich.
Jetzt, wo du es so formuliert hast, ist es mir gekommen.
Also die Spatzen sind...
Die Spatzen sind mehr zwei Redewendungen.
Ja.
Bestimmt sogar noch mehr.
Ist auch ein beliebter Kosename. So.
Spatz.
Zwischen Liebenden.
Spatz. Ja, finde ich nicht gut.
Findest du nicht gut? Du könntest es direkt Blutsverwandte deines Podcast-Partners damit ansprechen. Um es mal ein bisschen nebulös auszudrücken.
Ich könnte die damit ansprechen, finde ich vor allen Dingen gut.
Ja, hast du ja einen Grund.
Spatz. Ach so, damit mit meiner Kritik. Ich dachte, mit dem Begriff Spatz.
Beides.
Ich könnte die Spatz nennen.
Das stimmt auch. Das geht bestimmt auch.
Spatz ist schon ziemlich phonetisch super nah an Schatz dran, was auch schon so ein Klassiker ist. Und ich finde Schatz und Spatz beides zu haben. Und beides ist auch ziemlich, boah, nee.
Ja, schon dann exklusiv.
Aber Spatz ist besser als Schatz, oder? Also Schatz ist ja schon fast ein Klischee geworden, dass man das nur noch, dass das sozusagen immer gebrochen ist. Schatz!
Das sollte man meinen, das mag für unsere Bubble so stimmen, aber ich kenne durchaus auch Menschen, die das wirklich benutzen wie den Vornamen.
Die sich unironisch, aber auch im Positiven, also wirklich positiv so,
ach Schatz. Ja, einfach, ja.
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 Okay, weird.
Damit könntest du direkte Blutsverwandte gerade ansprechen, aber gut, wir werden nicht konkreter.
Ich habe zwei schöne Worte noch,
Die
ich mir mal aufgeschrieben habe. Einmal, das eine habe ich dir gerade schon genannt, einfach weil es hier vor mir auf dem Mikrofon steht, das englische Wort Pattern.
Pattern.
Pattern. Mag ich sehr gerne. Immer wenn ich es höre, freue ich mich. Das wollte ich aber eigentlich nicht sagen. Eigentlich wollte ich ein deutsches Wort wieder mal preisen in unserer Kategorie. Schöne deutsche Worte.
Gerne.
Zumutung.
Zumutung. Oh.
Und darüber habe ich länger nachgedacht.
Ich sehe es direkt.
Ich weiß nämlich nicht genau, was das bedeutet. Man mutet jemandem etwas zu. Ich finde, die schönste Auslegung, aber nicht die naheliegendste ist, dass ich dir zuschiebe, dass du mutig sein musst. Ich zwinge dich in den Mut. Also, genau, einfach das.
Ja.
Und Mut ist eigentlich nur dann etwas Gutes, wenn es aus einem selbst heraus entsteht.
Ja.
Aufgezwungener Mut ist eine Zumutung.
Ja.
Und das finde ich so schön, diese sprachliche Idee, dass man etwas, was eigentlich was Positives ist, zugeschoben bekommt und dann wird es unangenehm.
Ja. Auch wenn die, also ich finde, das ist eine ziemlich gute auch Übersetzung der Bedeutung.
Ja, ja.
Oder die Bedeutung wird dadurch sehr gut beschrieben, wobei das sich ja nun ein bisschen auch entfernt hat. Es gibt auch viele Situationen, die werden als Zumutung wahrgenommen, die auch im Falle von Mut nicht leichter wären, sozusagen.
Weil wo was anderes ist, einfach nur Nervkram mit gemeint. Zum Beispiel, dieses Konzert ist eine Zumutung.
Ja.
Da muss man nicht mutig sein, um das auszuhalten, sondern es ist einfach scheiße, weil es Krach für die Ohren ist.
Genau.
Krach für die Ohren. Aber ansonsten finde ich das Konzept schön. Dass man einen in eine unangenehme Situation zwängt.
Zumutung.
Eine Zumutung, dass ich jetzt hier stehen muss und das vertrete, was ihr verbockt habt.
Ja, man ist passiv mit Mut überschüttet, aber man braucht...
Das ist gar nicht der eigene Mut. Wenn das nicht der eigene Mut ist, kann man ihn gar nicht aufbringen. Und dann ist man in der Situation, in der man eigentlich Mut bräuchte, ihn aber nicht hat.
Mut ist nur echt, wenn er echt ist. Das ist im Grunde die Aussage. Also wenn er aus einem selber herauskommt. Das ist
so wie Demokratie.
Ja, muss man auch dafür kämpfen.
Demokratie muss auch aus der Bevölkerung heraus entstehen und kann nicht aufoktroyiert werden. Es ist eine Zudemokratisierung, was hier passiert.
Und das ist vielleicht ein bisschen auch ein Problem von Demokratie, dass man ihn nicht so gut oktroyieren kann.
Ja, die besten Sachen kann man, also die fehlerfreisten Sachen kann man oktroyieren.
Die fehlerfreisten?
Also, du meinst, es ist ein Problem von Demokratie, dass man das nicht oktroyieren kann.
Naja, hier ist ja.
Was kann man aufoktroyieren?
Faschismus.
Ja. Überhaupt Regeln eigentlich, ne?
Ja, aber wobei Demokratie hat ja auch sehr viel Regeln.
Hat sehr viele Regeln, aber die sind ja demokratisch entstanden und nicht aufoktroyiert.
Also vielleicht hat es was mit dem Verhältnis von Pflichten und Rechten zu tun.
Ja.
Noch nie in der Geschichte der deutschen Sprache hat das jemand so rumgesagt.
Das stimmt, und weil du von Pflichten und Rechten gesprochen hast, wäre ich fast in die Falle gelaufen zu sagen, und von Linken und Rechten. Das wäre andersrum wahrscheinlich nicht passiert.
Ich wäre fast in diese Falle. Achtung, ich spring mal rein.
Ja, ich wusste es, ich hatte es schon runtergeschluckt, aber dann kamst du nochmal mit der Umdrehung. Und das stimmt. Umdrehung. Also Zumutung ist ein hübsches deutsches Wort.
Ist ein hübsches Wort. Passend zum Thema Wort ist mir auch neulich eingefallen, dass das Wort hier eins der sehr wenigen Worte ist, die ortsabhängig sind in der Bedeutung.
Achso, du meinst die kontextsensitiv sind sozusagen. Da gibt es auch ein Wort für, das sind deiktische Worte.
Deiktische?
Oh, ich weiß es nicht. Irgendwie, es gibt einen Begriff dafür, für Worte, die einen Ort bezeichnen und die aber irgendwie kontextabhängig sind.
Du hast wie unten, oben, links.
Naja, unten und oben ist eher absolut, aber darunter und darüber zum Beispiel.
Ah ja, aber links und rechts.
Und hier und dort,
ja.
Da.
Ja.
Woanders.
Ist aber eine besondere Art von Worten. Woanders, ja, auch.
Woanders ist auch klar. Abhängig davon, wo der Sprecher steht.
Wo das hier gerade ist.
Ja.
Das ist interconnected. Hier und woanders.
Ja.
Das eine geht nicht um das andere.
Auch das Wort Ich bezeichnet sehr viele verschiedene Individuen.
Ja. Alle. Im Grunde alle.
Aber jeweils nur die sprechende Person. Ist doch auch geil.
Ja. Stark. Also Sprache, ne? Sollte man mal studieren.
Ich habe genau solchen Sachen einen Heidenspaß an meinem Studium gehabt.
Glaube ich gern.
Nämlich, das geht dann noch, kann man noch ein bisschen weiter drehen und was bedeutet das und wie funktionieren die eigentlich wirklich sprachlich? Und auch sprachlich auch immer geil fand ich dieses Handeln durch Sprache, performative Sprechakte. Habe ich, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, so was wie ein Richterspruch oder eine Schiedsrichterentscheidung.
Mhm.
Zum Beispiel, wenn
ich glaube, im Bezug auf die Schiedsrichterentscheidung hast du davon gesprochen, weil ich mal gefragt habe, was das Wort Tatsachenentscheidung denn eigentlich bedeutet. Und du hast es mir erklärt mit, dass die Entscheidung die Tatsache schafft.
Mhm. Wenn zum Beispiel ein gültiges Tor nach einer Ecke aberkannt wird.
Ja.
Dadurch eine ganze Nation. In das, also mal zur WM mal ganz kurz, das interessiert mich eigentlich wirklich wenig. Ne?
Ja.
Aber die Presse und die gesamte Einigkeit und wie lustig sich alle über Friedrich Merz gemacht haben. Also ja, man sollte nicht gegen diese Mannschaft von Paraguay so verlieren. Okay. Aber nach dem Elfenbeinküste-Spiel habe ich mich noch gewundert, wie positiv die Presse über Julian Nagelsmann gesprochen hat. Wie gut er das gecoacht hat. Wie golden seine Einwechslung war. Was er für ein geschicktes Händchen hat. Wie seine Strategie, Taktik, Aufstellung. Alle, er wurde mega gelobt.
Mhm.
Dann kam das Ecuador-Spiel. Und jetzt ist so, er hat das ganze Turnier vercoacht. Er ist der schlimmste Trainer aller Zeiten. Er muss sofort zurücktreten. Und irgendwie, ja, ich finde schon plausibel, dass er jetzt zurücktritt. Aber das war mir ein zu krasser Turnaround. Ich habe mich eigentlich vorher auch schon über das Lob ein bisschen gewundert, weil ich auch fand, dass auch vorher jetzt nicht so sichtbar war, dass er irgendwie ganz...
Nee, ich habe auch das Gefühl, dass Lob auch wirklich die absolute Ausnahme ist oder gewesen
also
ist.
Also bis nach dem zweiten Spiel wurde...
Ja, aber alles davor war auch Kritik. Wie gehst du mit Undorf um? Wie gehst du mit
Baumann
um?
Das stimmt, vor dem Turnier schon.
Wieso,
vielleicht haben alle gedacht, Adini jetzt müssen wir so ein bisschen kollektiv uns unterhaken und uns von der Welle tragen lassen.
Genau, so. Wir müssen jetzt mit dem arbeiten, was da ist sozusagen.
Aber nach diesem humpeligen 2-1 gegen die Elfenbeinküste habe ich gedacht, wenn das jetzt so ein humpeliges 2-1 mit dem Tor von Tah, was ja echt eigentlich ein reguläres Tor war,
ja,
wenn das so ausgegangen wäre und sie dann jetzt 2-0 oder 3-1 gegen Frankreich sicherlich rausgekegelt worden wären, hätte wahrscheinlich niemand gesagt.
Also ich würde mal sagen, mit der Leistung wie im Paraguay-Spiel würde ich eher mit so einem 8-0 rechnen, wenn sie gegen Frankreich jetzt antreten.
Glaube ich nicht.
Heute Abend wäre, glaube ich, das Spiel.
Ja, heute wäre das Spiel. Stattdessen sitzt jetzt Paraguay und wird abgeschossen. Aber dann habe ich auch gedacht, viel geiler jetzt, also ob Deutschland im Achtelfinale oder im Viertelfinale oder im 16., dann sagen wir so, ob sie im 16. Finale oder im Achtelfinale rausfliegen, ist jetzt für das Gefühl nicht so entscheidend. Wenn die jetzt bummelig 2-1 gewonnen hätten und jetzt gegen Frankreich rausgeflogen wären, hätte auch niemand gesagt, mega geiles Turnier. Aber was für einen Unterschied macht das für Paraguay? Die haben Nationalfeiertag ausgerufen,
ja, okay,
sofort.
Ja.
Das ist, die waren noch nie in der K.O.-Runde.
Aber weiter. Viel geiler ist doch Kap Verde. Was ist da los, Alter?
Oh. Das wäre richtig gut gewesen, wenn die das Ding gewonnen hätten.
Absolut. Und das war auch gar nicht, also es hätte auch passieren können. Ne? Ich habe eine Zusammenfassung gesehen vom Spiel.
Hätte.
Das hätte durchaus anders ausgehen
können. Früher habe ich immer so ein bisschen auch aus so einem sportlichen Blick heraus gedacht, ach Mensch, dieses ganze, oh, die Underdogs sollen gewinnen, das war mir immer für ein bisschen zu einfach. Ich freue mich einfach, wenn so eine kleine Mannschaft gewinnt. Und ich dachte, ja, toll, dann ist es sozusagen ein bisschen gewürfelt, das bringt auch nichts und es muss ja schon auch irgendwie honoriert werden, dass man irgendwie...
Pokalsieger, Besieger.
So. Und natürlich sind solche Stories gerade im DFB-Pokal mal cool. Fand ich früher ein bisschen doof, aber bei der WM gefällt mir das trotzdem, weil man so eine Mannschaft dann durch ein Turnier begleitet. Mit Island damals war das so schön und dann wird da so ein Ding draus.
Mhm.
Insofern gehe ich da doch mit. Aber, Stichwort WM, ich habe eine Sache mitgebracht, die nicht so sehr fußballbezogen ist, sondern rassismusbezogen. Und die mir sehr gut gefallen hat. Denn du hast die Kontroverse um Bastian Schweinsteiger mitbekommen, der sich über den Fußball der Elfenbeinküste geäußert hat.
Sie spielen wild und, was hat er noch gesagt, exotisch, glaube ich?
Ja, nee. Bisschen wenig strategisch und wild. Er hat auf jeden Fall das Wort wild benutzt.
Ja.
Hat hinterher gesagt, es war eine rein sportliche Analyse, natürlich mit so. Und, da gab es dann so eine Diskussion drum, manche haben ein bisschen zu doll draufgehauen, manche haben so... Und wer hat sich in diesen Diskurs hervorragend mit einem Gastbeitrag im Kicker eingebracht? Der große Gerald Asamoah.
Oh, ja, klar.
Und da möchte ich kurz draus vorlesen. Er sagt...
Für die, die ihn nicht kennen, ehemaliger deutscher Nationalspieler, hat lange bei Schalke gespielt und war, glaube ich, auch der erste schwarze deutsche Nationalspieler.
Und danach noch sein Karriereende bei St. Pauli.
Ja,
ganz
stimmt.
große Spätphase noch.
Stimmt.
Und wirklich ein guter Typ.
Also ja, absolut.
So. Und er sagt, eins vorweg, ich kenne Basti seit Jahren sehr gut und bin mir ganz sicher, er ist kein Rassist. Das ist für mich aber auch gar nicht der Punkt. Und ihn jetzt öffentlich anzugehen, bringt die Debatte aus meiner Sicht nicht weiter. Wir sollten uns lieber damit beschäftigen, dass sich bestimmte Denkmuster, auch wenn sie überhaupt nicht abwertend gemein sind, seit Jahren im Fußball sich, habe ich falsch gelesen, eingeprägt haben. Das Zitat von Schweinsteiger war, manchmal so ein bisschen unorthodox, ein bisschen wild, manchmal auch nicht so ganz von der Taktik geprägt. Ähnliches habe bestimmt jeder schon mal gehört, so Asamoah. Und so ist schnell ein ganzer Kontinent mit ein, zwei Sätzen beschrieben. Dass das nicht stimmt, also auch fußballfachlich falsch ist, liegt auf der Hand. Der ivorische Matchplan gegen Deutschland sei eines von vielen Gegenbeispielen. Schweinsteiger dagegen hatte sich gegen die Kritik an seiner Wortwahl mit dem Hinweis verteidigt, er habe über Fußball gesprochen, nicht über Menschen. Asamoah schreibt weiter, Afrika ist einfach ein riesiger Erdteil mit so vielen unterschiedlichen Sprachen, Völkern und Kultur. Irgendwo im Netz habe ich gelesen, ob man jetzt auch nicht mehr sagen dürfe, dass der spanische Fußball vor allem Tiki-Taka sei. Doch, darf man. Aber Spanien ist halt auch ein Land und kein Kontinent mit mehr als 50 verschiedenen Nationen. All das sei erforscht und erwiesen, aber solche Ansichten halten sich bis heute nicht aus bösem Willen, sondern weil diese Stereotypen ganz tief gesellschaftlich verankert sind und wie selbstverständlich weitergegeben werden. Ich habe das Gefühl, dass wir uns oft mehr damit beschäftigen, ob jetzt jemand ein Rassist ist oder nicht. Ich würde mir aber wünschen, dass wir uns eher darum kümmern, diese Denkmuster ernsthaft zu hinterfragen, die wir als Gesellschaft noch immer mit uns rumtragen und dann zu nicht so gemeinten, aber eben am Ende trotzdem auch rassistischen Aussagen führen. Ein Anfang könnte sein, sich bei dieser Weltmeisterschaft detaillierter und interessierter mit den einzelnen afrikanischen Mannschaften, von denen übrigens 9 von 10 in die K.O.-Phase eingezogen sind, und Ländern zu beschäftigen. Ich glaube, das wäre ein echter Gamechanger.
Kluger Mann.
Kann man eine Debatte besser
abbinden? Was mir noch ein bisschen fehlt, ist, dass ja eigentlich die Tatsache, dass das überhaupt so ein Thema wird, ja eigentlich auch schon wieder ein gewisser Fortschritt ist, ne? Also dass sozusagen
ja, stimmt.
Dieser Satz oder diese ungünstige Nutzung von Worten überhaupt dazu führt, dass ein solcher Meinungsbeitrag verfasst werden kann und auch gelesen wird und, ja. Und publiziert wird in einem reichweitenstarken Medium. Das allein ist ja aber auch schon irgendwie, finde ich, eine Nachricht wert. Und da musste ich gerade ein bisschen dran denken, du hast ja wahrscheinlich auch diese ganze Dieter Nuhr-Fuck-Up-Geschichte ja. da mitbekommen. Ich habe Witze über Femizide gemacht, habe ich aber gar nicht mich ja. drüber lustig gemacht, bla bla bla. Also das wird man mitbekommen haben. Und da gibt es ja auch ganz viele Leute, die sagen, nein, das geht nicht. Und der ist irgendwie vom GZ und die Öffentlich-Rechtlichen bezahlen den auch noch. Meine Beiträge und so ein Arsch und kennst du den weg? Da habe ich aber, ich weiß leider nicht, von wem das war, auch ein Meinungsstück gelesen, wo sehr klar alle offensichtlichen falschen Dinge, die da passiert sind in diesem ganzen Kontext, ganz sachlich und korrekt ausgecallt worden. Und dann am Ende stand da aber, eine Sache sehen die Kritiker, die ihn jetzt weggecancelt haben wollen, aber falsch. Wir brauchen auch in prominenter Position im Fernsehen eine Figur wie Dieter Nuhr, damit wir wissen, wo unser Stand in der Entwicklung, in der gesellschaftlichen Entwicklung ist.
Das ist sehr klug. Und ich finde, deswegen ist dieses Canceln auch so dumm. Lass doch lieber einfach darüber dann sprechen und sagen, das ist falsch, weil, und das ist ja viel, viel besser. Weil es ja nicht so ist, dass Dieter Nuhr jetzt irgendwie, also na klar ist auch das Reproduzieren von so, das ist auch problematisch, aber ich finde diesen Umgang damit so viel besser und klüger, aber du hast natürlich recht, auch die Tatsache, dass es so einen Shitstorm gegen Schweinsteiger gab, ist auch schon Teil dessen, was Asamoah ja will, nämlich ein Aufbrechen, ein Umdenken und so weiter. Und das ist
also zeigt das fällt auf. Das wäre jetzt vor 20 Jahren
genau. überhaupt gar kein Thema gewesen. Aufgefallen. Und das ist dieses Elmar Falani-Ding, was ich meinte, dass wenn sie halt, wenn vorher saß halt niemand mit am Tisch und wenn jemand mit am Tisch sitzt, dann, also das ist ein Zeichen für Fortschritt, dass diese Sachen auffallen und kritisiert werden. Trotzdem vielen Dank, Gerald Asamoah, für diesen schönen Beitrag im Kicker. Vielen Dank an den Kicker, dass der so abgedruckt wurde. Wobei, es war gar nicht im Kicker. Ich glaube, er hat einen Instagram-Beitrag gemacht und der Kicker hat darüber ausführlich so geschrieben. Was auch für den Kicker widerspricht.
Ja.
Denn der Kicker erreicht nun wirklich sehr viele verschiedene Menschen.
Menschen. Wie soll man sagen? Menschen.
Ja. Ja, das war das waren meine Sachen, die ich mitgebracht habe. Vielen Dank für die...
Da habe ich noch, Blog. Um den Fußball mit einer kleinen lustigen Anekdote abzuschließen, möchte ich einfach sagen, ich habe doch mich schon mal darüber gefreut, über Florian Wirtz so als Menschen, Kartoffeln auf die Eins und so, weil ich finde, er ist eine so angenehme Art von Fußballer, die es heutzutage gar nicht mehr so oft gibt, wo man einfach das Gefühl hat, ich will immer nur kicken. Das, ne, die wollen nur kicken. Die wollen nicht berühmt sein, sind sie halt, nehmen sie mit, wollen also nehmen das Geld auch mit. Aber vor allem wollen die einfach nur Fußball spielen. Sind ein bisschen stumpf. Ein
Podolski.
Ein bisschen Podolski. Aber ich glaube, Wirtz hat noch ein bisschen weniger im Kopf als Podolski. Ohne jetzt ihn. Also ich mag den wirklich sehr gern.
Ja, Podolski war halt, der war ja immer schon auch smart auf eine Art und
Weise. Ja, genau.
Und der hatte halt nur dieses
Und das Wort für finden. Das fehlt bei Wirtz ein bisschen.
Ja.
Oder man merkt es nach außen hin jedenfalls nicht so sehr. Und ich habe neulich so ein Instagram-Video gesehen. Da wurde er im Trainingslager interviewt. Florian, was würdest du denn wohl machen, wenn du nicht Fußballer geworden wärst? Und dann guckt er kurz ein bisschen stumpf in die Gegend und sagt, ja, also dann würde ich, glaube ich, einfach trotzdem Fußball spielen. Und das fand ich so herrlich ehrlich.
Ja.
Da musste ich, habe ich mich sehr drüber gefreut.
Ja, das ist sehr schön.
Ich habe es aufgeschrieben, wenn Würz nicht Fußballer geworden wäre, würde er Fußball spielen. Mir ist nichts anderes eingefallen.
Ein echtes Vorbild.
Ja.
Ja, finde ich cool.
Super. Okay, wollen wir jetzt...
Ja.
Schande von Gijón, nicht von Córdoba. Das ist nochmal ein Fußball-Callback.
Was war denn bei Córdoba?
Córdoba war, glaube ich, das Spiel, wo Österreich Deutschland besiegt hat. Als Fußballzwerg.
Ich habe noch eine niedliche Geschichte von heute Morgen. Wir saßen heute Morgen in einem Frühstückscafé und neben uns saß eine sehr, sehr alte Frau. Die hat uns auch später noch erzählt, dass sie in ihrem Dorf in, weiß ich nicht, wo sie herkommt, bei Braunschweig oder irgendwas anderes als einziges immer nicht gemocht wurde, weil sie und ihr Vater keine Nazis waren. Und jetzt ist die AfD so stark. Die saß da und hat ein halbes Käsebrot gegessen, alleine, und einen Kaffee getrunken. Und dann hat sie irgendwann telefoniert. Und hat dann offensichtlich mit einer Person telefoniert, mit der sie sich vielleicht noch treffen wollte. Und dann sagte sie, ja, ich sitze hier gerade im Café. Und dann guckte sie hoch und sagte, das heißt hier Fritz Cola. Und sie saß einfach vor so einem großen Fritz Cola-Schild. Und das war so entrückt, das war so wie, hast du nicht mal erzählt, dass irgendjemand gesagt hat, wenn du so einen Ritter einfach direkt in so ein Auto teleportieren würdest, der würde instant sterben.
Instant sterben, ja.
Und so saß die da. Die war so aus so einer anderen Zeit und war in diesem Café und aß ihr Käsebrot. Sagte, sie sitzt hier und dann guckte sie sich um. Und das war wie in so einem Film, wo irgendjemand weggezogen wird und an einem Ort ist und nichts mehr verstanden wird.
Vielleicht ist es auch so eine Kaiser-Sosse-Situation gewesen, wo sie, erinnerst du das?
Kaiser-Sosse, die üblichen Verdächtigen.
Wo er dann... wo man am Ende mit so einer coolen Kamerafahrt sieht, dass er diese ganzen Namen, die er in seine Geschichte eingebaut hat, auf irgendwelchen Flyern, die da an der Wand hingen und so weiter, da rausgezogen hat. Und vielleicht hatte sie einfach was zu verbergen.
Vielleicht hätte sie was zu verbergen. Die andere Person konnte dann aber leider auch nicht kommen. Wir hatten nämlich überlegt, ob wir einschreiten müssen, bevor die andere Person jetzt das Café Fritz Cola sucht. Das war sweet. Das habe ich mich bei dem Film immer mal gefragt. Das war das Einzige, was mich gestört hat ein bisschen. Zum einen hat es mich an den wunderbaren Wayne's World 2 erinnert, wo sie überlegen, wo sie dieses Festival auf die Beine stellen sollen.
Mhm.
Und dann werden sie vom Geldgeber gefragt, wer kommt denn alles? Und dann stehen sie dann so im Plattenladen, sind so ganz hektisch und gucken sich um und sehen dann so eine Platte von Metallica. Metallica, was? Echt? Metallica habt ihr? Ja, ja. Und werden, hey, wow, und wer kommt noch? Und dann guckt er sich weiter um und dann steht da so ein Typ und haut mit seiner Axt einen Stamm und sagt, ein Typ, der mit einer Axt einen Kajak aus einem Baumstamm schnitzt, der kommt... So, daran habe ich mich erinnert gefühlt bei die üblichen Verdächtigen und dachte, das ist eigentlich für jemanden, der so wahnsinnig smart ist wie der Typ, Quatsch, dass er sich die Namen daher holen muss.
Ja,
weil das auch gefährlich ist, weil der Typ, der von dem er verhört wird, arbeitet da ja und kennt die ganzen Sachen.
Kennt das vielleicht alles. Dem fällt das vielleicht vorher schon auf.
Das war halt für diesen Effekt am Ende, aber eigentlich... hätte man das anders machen müssen, finde ich. Das ist meine einzige Kritik an diesem wirklich großartigen Film, den ich nur einmal gesehen habe vor vielen Jahren und ich glaube, man sollte ihn vielleicht nochmal gucken.
Ich habe mir gestern einen Trailer von dem Film angeguckt.
Mhm. Schon gut, oder?
Ja, sehr alt auch schon, aber ist
gut. Und das Ende und dieser Monolog von Kevin Spacey.
Ja.
Kevin Spacey ist angeblich wieder an seinem Comeback dran, habe ich gelesen.
Aber schon länger, oder? Dass er doch vieles schon versucht hat.
Ja, aber irgendwas ist jetzt so, dass irgendwann, es gab gerade ein Artikel über ihn und Louis C.K., dass die jetzt...
Habe ich nicht mitbekommen.
Na gut.
Ich möchte jetzt... Okay, hallo, wir sind nochmal wieder rausgeschmissen worden, weil du zu expressiv bist in deiner Gestik, in deinem Gestus. Wo waren wir jetzt gerade?
Du wolltest gerade das Hauptthema dieses Podcasts.
Hauptthema wollte ich gerade. Guck mal, das war doch ein guter Punkt, um da abzubrechen.
Ja, perfekt. Ein Glück, dass ich so doll gegestickt habe.
Gut, dass du einen klaren Endpunkt der vorherigen Thematik gesetzt hast. Mir sind verschiedene Dinge in letzter Zeit aufgefallen, die ich interessant finde und die möchte ich mit dir teilen. Ich fange an mit dem Thema Charts, die es noch gibt. Und ich weiß nicht genau, wie sie funktionieren. Aber im Vergleich zu früher, wo es sehr eindeutig war, wie sie funktioniert haben, sind sie ja völlig unbedeutend geworden in jegliche Richtung. Oder? Du nickst, das ist kein visuelles Medium.
Ich nicke. Ich habe das seit Jahren schon gedacht. Ich habe damals schon Probleme gehabt, als das anfing, noch mit Downloads. Gar nicht mit Streaming, sondern mit Downloads.
Die man bezahlt, also legale
Downloads. Genau, weil die konnten natürlich noch erfasst werden, aber da war ich schon immer misstrauisch und dachte, sind die jetzt mit drin oder sind das nur noch die physischen Träger? Und ist das über, und da habe ich mir Gedanken darüber gemacht, ob vielleicht eine bestimmte Art von Menschen eher Early Adopter-mäßig auf die Downloads wechselt und das deswegen die Charts verfälscht. Und wenn du einfach nur die Gesamtsumme runternimmst, ist gar kein Problem. Es geht ja nur um das relative Verhältnis. Und inzwischen traue ich dem gar nicht mehr. Das ist für mich Kraut und Rüben. Es gibt immer noch so, das Album ist auf Platz 46 in die deutschen Charts. Es gibt bei Wikipedia auch immer noch die Chartplatzierung.
Ja, die gibt es immer noch. Jede Woche wird das veröffentlicht. Und für jetzt Alben. Frage ich mich gerade, ja genau, für Alben. Und da frage ich mich nämlich jetzt, ist da tatsächlich der alte Modus, dass wirklich nur nach physischen Verkäufen geguckt wird? Und vielleicht dann online, ich weiß gar nicht, gibt es noch irgendwo Plattformen, wo man Musik kaufen kann und nicht nur streamen? Gibt es so iTunes? Kann man noch bei iTunes sich Sachen kaufen, ohne bei Apple Music angemeldet? Bestimmt.
Weiß ich nicht.
Wer macht denn das? Na, egal. Also ein Album.
Es gibt auf jeden Fall sowas wie Bandcamp, wo so
unprofessionelle Bands. Das wird das ja nun wirklich nicht in die Charts mit reinspielen,
glaube ich. Nee, mit Sicherheit nicht.
Und heutzutage werden ja wieder deutlich mehr Vinyls verkauft als vor 20 Jahren. Also vielleicht
gibt's aber da auch das ist halt eine Nische, die nicht das Tolle an den Charts früher war. Ja, es war ein Medium.
Ja.
Alle sind reingegangen.
Aber ich habe nämlich folgende ganz witzige Beobachtung gemacht. Unsere gute Freundin Icky Mail. Kennst du Icky
Mail? Ja.
Ja. Da habe ich mich übrigens in der letzten Folge, als wir kurz über Feminismus geärgert, dass ich nicht gesagt habe, dass Feminismus heutzutage sehr einfach geworden ist, weil man muss einfach nur alles auf das hören, was Icky Mail sagt und macht und tut. Und dann ist man eigentlich feministisch ganz gut aufgestellt. So mein Take dazu.
Ohne das zu wissen, was sie sagt, bin ich hochskeptisch. Aber
ja, zu Unrecht. Du hast ja früher auch das anders gesehen, wenn der Underdog gewinnt und alle waren dafür. Und heutzutage siehst du es ja auch anders.
Ich habe noch einen Weg vor mir, meinst du?
Genau. Also Ikimel hat kürzlich ihr zweites Album veröffentlicht. Popstar mit Doppel-P nach dem O. Und das ist auf Platz 1 der Charts eingestiegen. Riesenerfolg, hat sich mega drüber gefreut. Eine Woche später ist das Album auf Platz 8 abgerutscht und in derselben Woche auf Platz 4 der Albumchart, das war vor ungefähr 4 Wochen, war Thriller. Und da habe ich mich wirklich gefragt, wo kommt das her? Sind das dann Leute, die jetzt sich hier Thriller kaufen auf Vinyl?
Das wer war kauft ja auch kein anders. Es gab ja vor einiger Zeit diesen Michael Jackson-Film nochmal. Da könnte manchmal passiert sowas ja.
Da könnte es sein,
aber das ich ist verstehe nicht, wie, aber das kann man ja rausfinden, wie die ermittelt werden. Ich weiß es nicht. Ich finde das total dubios und auch ein echtes Problem, dass es keine Charts mehr gibt, weil ich Charts geil fand. Aber
ja, es war etwas, worauf man auch wirklich so ein bisschen hingefiebert hat oder gewartet hat.
Ja.
Oder
wenn ich habe früher immer die Top 20 auf Viva mit Mola Alibisi geguckt.
Ja, ich habe mir jahrelang die Bravo gekauft jede Woche und habe mir da auch die Charts angeschaut. Das war schon immer ganz spannend und man hat sich immer so mitgefreut, wenn irgendwie Bands, die man cool fand, da gut gechartet waren.
Aber Alben über Streaming verstehe ich gar nicht, wie das funktionieren kann. Du kannst natürlich sagen, jeder Track von einem Album, der abgespielt wird, zählt für das Album, aber das ist totaler Quatsch. Das würde ja eine totale
Verfälschung bedeuten. Ja, das würde ja alles verzerren.
Dann du einfach die Einzelhits oder du musst irgendwie die durchschnittlichen Streaming-Klick-Zahlen für ein ganzes Album. Also wenn jetzt...
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Streaming mit in diese Charts rein... Vielleicht gibt es gibt ja Streaming-Charts.
Ja.
Aber ich glaube, diese offiziellen deutschen Charts,
das funktioniert nicht. Auf der anderen Seite finde ich Streaming-Charts wiederum viel interessanter als Verkaufszahlen von physischen Medien, weil das ja wirklich ist, was die Leute hören. Es gab ja früher zum Beispiel, kann ich mir vorstellen, dass echt viele Leute, wir sprachen darüber, Maschendrahtzaun sich gekauft haben, aber nicht so häufig gehört haben wie Nirvana. Also die Leute, die sich ein Nirvana-Album gekauft haben, haben das häufiger gehört, als die Leute, die sich Maschendrahtzaun
nicht
gekauft
haben. Nicht öfter als ich. Ich habe das auch wirklich auf Dauer-Repeat.
Maschendrahtzaun? Mhm. Okay, also vielleicht steht das Beispiel, aber es gibt sozusagen, ich finde dieses richtig, was wird wirklich gehört, was wird wirklich geliebt, viel interessanter als was wird gekauft.
Ja. Aber hast du da nicht auch so ein bisschen so ein Unsicherheitsgefühl, ob da nicht Manipulation auch eine Rolle spielt? Ich meine, es ist bestimmt nicht so schwer, irgendwie einen Bot zu bauen, der sich irgendwelche einzelnen Songs 30 Sekunden lang anhört und von vorne anfängt und es wird jedes Mal gewertet.
Ja, aber glaube ich irgendwie nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube, insgesamt ist das schon sind, keine Ahnung, kann sein.
Ja, ich weiß es auch nicht. Ja, also das auf jeden Fall eine interessante Beobachtung. Und dann, was ich auch, du hast gerade das schöne Wort dubios benutzt, was ich auch ein bisschen dubios finde, wann, nee, anders, Linkin Park sind jetzt ja mit ihrer Sängerin Emily Armstrong so big wie nie zuvor. Ja. Wie und wann ist das passiert? Ja. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen.
Die müssen unfassbar im Management unfassbar viel richtig gemacht haben. Also das war ja richtig Comeback-mäßig. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist noch krasser, als wenn sie noch mit Chester Bennington am Leben
ein Comeback gemacht hätten. Ja, das ist genau meine These. Das wirkt so, als hätten die dadurch jetzt nochmal einen richtigen Sprung gemacht.
Also ich glaube, ich kann es mir nicht ganz erklären. Zwei Faktoren. Ich glaube, sie haben wahrscheinlich mit dem neuen Album einiges richtig gemacht. Ich habe ja nur so ein, zwei Songs davon gehört und fand, dass sie den alten Sound ganz gut getroffen haben. Mhm. Und dass
den alten Sound im Sinne von den ersten beiden Alben oder der Quatsch, der danach
kam. Ja, wahrscheinlich.
Also ich fand, war das ja ein Riesenunterschied.
Ja, ich weiß, hast du recht. Aber ich fand's irgendwie okay und besser, als man, also es gibt so viele Comebacks und so Blink-182 und so weiter, die so alte Bands, die nochmal ein Album machen und vieles davon ist auch einfach nicht so gut. Und ich glaube, wenn du in so einer krassen Fanbase unterwegs bist und dann das irgendwie triffst, dann hast du schon mal die halbe Miete. Und dann kann ich mir vorstellen, dass auch dieser Effekt, da kommt eine Band wieder, die es eigentlich nicht mehr geben kann. Weil mit Chester Bennington, also dass da so viel Liebe an dem alten Ding dran hing, dass wenn das dann richtig gemacht wird und nicht, oh Gott, was ist das für eine Cash-Cow und scheiß Ablehnung und alle hassen sie, dass dann die Liebe umso größer wird, weil man etwas zurückbekommt, was man eigentlich schon verloren geglaubt hatte. Das ist aber rumpsychologisiert. Ich bin auch ein bisschen baff, dass das so groß ist.
Fußballstadion-Konzerte, ja. Das haben die mit Chester nie gemacht.
Ja.
Also nicht in Deutschland jedenfalls. Das hat mich wirklich wahnsinnig überrascht. Als ich dann auch gesehen habe, dass meine 60-jährige Vize-Chefin sozusagen auch einen Tag nach dem Konzert mit einem Linkin Park-T-Shirt zur Arbeit gekommen ist, habe ich auch gedacht, okay, das heißt auch wirklich vom Klientel her sich noch, also das Netz ist deutlich breiter geworden. Mhm. Aber ich verstehe wirklich nicht, warum.
Hast du das mal gehört?
Noch keinen einzigen Song.
Auch nicht Singles, ne? Mm-mm. Das wäre aus Interesse, würde ich das schon mal machen. Fünf? Das ist okay. Also ich war nie ein großer Linkin Park-Fan, aber...
Oh, ich war ganz großer Fan.
Ich mochte nur das erste Album ziemlich gerne, aber auch das hat, ja, war nicht so...
Ich habe neulich mit meiner Frau lange darüber gesprochen, wie viele 10 von 10 Alben uns so spontan einfallen würden. Und ich habe da bei mir die interessante Beobachtung gemacht, dass mir fast nur englischsprachige 10 von 10 Alben einfallen. Was wirklich insofern besonders ist, weil ich vielleicht von meiner Gesamtmusik nur 5% englischsprachig ist und der Rest deutsch.
Inzwischen muss man sagen.
Aber der Großteil war immer deutsch. Immer.
Du hast halt mit den Ärzten und Fettes Brot genau. Und dann Liedfett sehr, sehr raumnehmende.
Ja, aber Bands, auch über diese, ich sag mal, jeweiligen Hauptbands der Lebensphase hinaus auch halt fast ausschließlich immer
und ein deutschsprachig. Hast du deutschsprachige 10 von 10 Alben? Oder wie viele hattest du insgesamt so?
Weiß ich nicht, vielleicht so 5, 6.
5, 6 insgesamt, 10 von 10 Alben.
Ja. Also in,
das war ein exklusiver Club.
Ja, da muss schon einiges dazugehören. All Killer, No Filler zum Beispiel.
All Killer, No Filler ist ein 10 von 10 Album? Wirklich?
Nee, nicht das Album, sondern das ist eine Regel für ein 10 von 10 Album. Nicht das Album von Sam Portivo. Witzig. Nee, das meine ich nicht. Es gibt ein Album von Sum 41, das heißt All Killer, No Filler, das meine ich nicht, sondern als Grundregel, als Bedingung für ein 10 von 10 Album.
Verstehe.
Und da muss es natürlich auch noch als Album an sich gut funktionieren. Und ich habe Hybrid Theory ein 10 von 10 gegeben oder auch Parachutes
von
Coldplay.
Das kann ich verstehen, das ist wirklich ein erstaunlich gutes Album.
Oder Absolution von Muse. Und Deutsche sind mir wirklich am ehesten würde vielleicht 13 von die Ärzte damit reinzählen.
Da habe ich dran gedacht eben, ja, dass das ein Kandidat wäre.
Aber viel mehr wüsste ich jetzt spontan nicht.
Ich glaube, ich würde so auf, ja, vielleicht auch so 6 bis 8, 10 von 10 Alben kommen.
Ja, war ganz interessant. Also die sind auf jeden Fall richtig big im Business mit Emily Armstrong. Ich gönne es ihnen von Herzen.
Ja?
Ja.
Sind das gute Jungs, glaubst du?
Auf jeden
Fall. Also ich weiß, als das neu kam, gab es einen richtigen Hate gegen Mike Shinoda nach dem Motto, du pisst auf Chester Benningens Erbe und so weiter und du machst das alles nur fürs Geld.
Was bestimmt aber auch jetzt der PR nicht abträglich war.
Ja. Ich weiß nicht, ich habe kein Gefühl zu denen.
Ich kann es dir jetzt menschlich auch nicht sagen. Keine Ahnung.
Aber und dann gab es irgendwie noch Emily Armstrong, war da noch irgendwie verwickelt, entweder in Scientology oder Trump. Nee, aber das hat sich dann als falsch rausgestellt.
Ja,
oder
irgendwas war da. Und mittlerweile rutschen die butterweich über IPR-mäßig durch und alle freuen sich. Und es gibt irgendwie ganz seltsame Crossovers, wenn die mit anderen Marken, dann gibt es dann Spezialschuhe von Adidas mit Linkin Park Print oder solche Geschichten. Also die sind auch einfach ein Unternehmen jetzt geworden. Die sind geworden. Ein
heftiges Unternehmen, ja.
Und mein letztes großes Musikthema, ich möchte gern nochmal mit dir über die Band Die Toten Hosen sprechen.
Ja, das finde ich schön.
Weil Die Toten Hosen jetzt bekannterweise ihr letztes offizielles Studioalbum veröffentlicht haben, ist auch immer mit diesem Wording, wo man ziemlich genau weiß, also Live-Album kommt auf jeden Fall noch und dann kommt vielleicht noch eine Compilation und man kann die Kuh noch melken. Aber das letzte reguläre Studioalbum, Trink aus, wir müssen gehen, guter Titel für das letzte Toten Hosen.
Ist aber auch, ich finde, es ist einfach als Die Toten Hosen gute Titel zu finden. Also da liegt alles auf der Straße, was du brauchst.
Weil die sich aber auch so einen eigenen Kosmos aufgebaut haben, so über ihre 44, 45-jährige, wirklich sehr beeindruckende und auch interessante Bandgeschichte.
Also ich finde, man kann das ganz gut umschreiben mit sympathischer Zweitliga-Fußball. Das ist so ein bisschen der Kosmos, in dem die sich...
aber gehören zu den erfolgreichsten und größten deutschen Acts.
Ja, ja, absolut. Halt, aber das ist sozusagen dieser ja. Warum man sie auch irgendwie mag, weil das ist halt alles ein bisschen...
Und das hat, glaube ich, auch, also das begründet auch ganz viel diesen Erfolg, dass sie es geschafft haben, trotz dessen sie halt so mega big sind. Also sie sind ja quasi das in, nur für Deutschland, was Linkin Park für Deutschland ist. Naja.
Also man kauft den ab, dass die immer noch die... Man kauft den dieses Opel-Gang-Ding immer noch ab.
Ja.
Man kauft den ab, dass die da, wo sie wegkommen, immer noch auch sind und dass sie das... dass es auch alles real war, jederzeit.
Die haben jetzt auch gerade anlässlich, die sind jetzt gerade auf ihrer Abschiedstour. Ich bin im August dort.
Ja.
Freue ich mich schon sehr drauf. Auf der Trabrennbahn. Aber es geht, glaube ich, noch bis 2027. Und die, ich weiß nicht, ob die das schon gemacht haben. Die spielen aber auch nochmal ein Abschiedskonzert in Argentinien, wo sie ja auch richtig, richtig Fame haben, weil sie da auch viele Konzerte und Touren gespielt haben. Und. Jetzt habe ich meinen Punkt vergessen. Was wollte ich sagen?
Die Toten Hosen. Abschiedskonzert. Du bist auf dem Konzert im August.
Ja, darüber wollte ich eigentlich noch gar nicht reden. Achso, doch. Ich habe nämlich neulich gesehen, dass es so bei YouTube so Handyvideos gab von so ersten Konzerten dieser Tour, die sie gespielt haben in Prag. In so einem ganz kleinen Club. Und das sind halt Leute, die sind halt alle so Anfang Mitte 60.
Ja.
Aber die Toten Hosen leben ja von einer riesen Energie auf der Bühne und rennen und springen und Spagat und irgendwo die Balustrade hochklettern und Punkrock und so. Und natürlich ist das alles nicht mehr genauso wie früher, aber was diese älteren Herren da auf der Bühne abliefern und offensichtlich in einem extrem heißen Club, wo alle Menschen dort komplett und im Schweiß standen, das ist echt krass. Mhm. Wirklich krass.
Und ja, die haben auch Bock und also es gab ja immer, Campino wurde ja zwischendurch auch immer ein bisschen belächelt. Irgendwann sind die sehr doll dieses Stadion-Rock-Ding abgedriftet. Dann war mit dem Frack bei Angela Merkel und so weiter. Und da gab es immer mal so ein bisschen, wo so dachte so, ach Gott, und jetzt. Aber ich finde, sie haben das würdevoll insgesamt doch gemacht. Ja, und ich habe jetzt die neue Single, hatte ich irgendwie gehört, und dann den ersten Track vom Album, den Fahr in Urlaub singt, was wirklich irgendwie süß ist ganz nach all der süß. Ganzen Geschichte. Und das ist auch ein süßes Lied. Ja, kann man noch gut so machen. Das Album habe ich jetzt noch nicht gehört.
Ist super. Das ist wirklich, also ich habe gesagt, das ist das beste Toten Hosen Album seit dem Jahrtausendwechsel. Nach meiner Meinung. Ich habe jetzt auch nicht alle sehr intensiv gehört, aber
ja. Ist schön.
Für mich hatten sie die stärkste Zeit Ende 80er und in den 90ern, wo das fantastische Opium fürs Volk raus. Das ist, könnte ein 10 von 10 Album sein.
Opium fürs Volk. Ich war immer, war mehr der Kaufmich-Typ. Ich weiß, dass Opium fürs Volk objektiv das bessere Album ist, in Anführungszeichen, aber Kaufmich habe ich voll mitgenommen, weil das genau, da war mein Bruder genau in dem Alter. Mhm. Ich war 4 Jahre jünger oder bin es auch immer noch. Und das war ganz doll mein Toten-Hosen-Album. Opium fürs Volk kam dann danach, fand ich auch noch cool.
Kaufmich ist auch ein fantastisches Album.
Ja, das ist auch.
Ja, also ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, die Toten Hosen haben mich ganz doll musikalisch geprägt, weil das so die erste Musik war, die ich auch durch meinen Bruder gehört habe, die jetzt nicht so Schlümpfe und Chart.
Also hast du die auch vor den Ärzten gehört?
Mhm.
Und war das dann ein Problem für dich, dass die Ärzte und die Toten Hosen, dass das, weil du warst ja anfällig auch für sowas wie Rivalität?
Ja, das habe ich aber nie so richtig verstanden, weil ich immer beide gut fand. Aber wenn ich mich jetzt hätte entscheiden müssen, hätte ich dann wahrscheinlich mich dann wieder mehr mit den Ärzten identifiziert, weil da auch ein bisschen mehr noch der Humor im Mittelpunkt stand und die sich etwas weniger ernst genommen haben hier und da. Das lag mir persönlich
einfach näher. Ja, natürlich auch sehr viel mehr.
Aber ich hatte immer großen Respekt vor den Toten Hosen und ich habe das immer gerne weiterverfolgt und fand auch, dass viele Sachen, die Campino gesagt und gemacht hat, jetzt vielleicht nicht so glücklich in der Öffentlichkeit rezipiert worden. Ich glaube, man hat ihm teilweise auch Unrecht dabei getan.
Ja, der hat natürlich auch plötzlich eine Bühne gehabt, die vielleicht für so einen Typen auch erstmal überfordernd ist. Und dann musst du auch mal so, also nicht auch immer im Wording richtig, so ein bisschen wie bei Olli Schulz auch.
Ja, vielleicht. Würde mich interessieren, wie Olli Schulz zu diesem Vergleich stünde. Aber Schulz. Ich finde, er ist durchaus plausibel.
Der Hamburger Campino.
Ja, deswegen, also ich freue mich sehr, dass die es schaffen, einen würdigen Abgang offensichtlich hinzulegen, wenn da jetzt nicht noch in den nächsten 12 Monaten irgendwas kommt, womit man jetzt nicht rechnet, aber ich denke
3-0.
Ja, ich glaube das einfach nicht. Ich glaube, das sind wirklich sehr gute Jungs. Und was sie wirklich immer gut geschafft haben, so dieses, wir sind eine Band und wir sind Kumpels und wir sind Freunde und wir sind auch darüber hinaus eigentlich Familie und alle, die zu unserem Kosmos gehören dann dazu und die haben ja auch diesen Platz auf dem Düsseldorfer Friedhof schon seit Jahren und Jahrzehnten vorgepachtet für alle Leute, die irgendwie aus dem Umkreis sterben. Da liegen auch schon 3. Also jetzt nicht nur aus der Band. Naja, Wölli ist ja schon tot. Und irgendwie der erste Manager liegt da auch. Also das ist irgendwie finde ich das cool. Es hat was.
Ja, es ist halt, wie du meinst mit den Ärzten. Also ich finde das alles respektabel und irgendwie cool. Das entspricht mir nicht so wie...
Ja.
Die Identifikation mit den Ärzten ist dann schon sehr viel größer, was denn die ganze Art und Weise angeht. Vielleicht so ein bisschen wie mit Blur und Oasis.
Es funktioniert doch wunderbar parallel zueinander.
Ja, funktioniert, genau. Absolut.
Muss ja gar kein Gegensatz sein. Guck mal, und das war's schon.
Das war der Musikblog. Da würde mir noch einfallen, weil du über Parachutes gesprochen hast.
Von Coldplay.
Dass ich neulich länger nachgedacht habe über den Song Yellow.
Mhm.
Es gibt nämlich von Alex Turner, dem Sänger von den Arctic Monkeys, gibt es ein Solo-Stück, das ich ganz fantastisch finde. Das heißt Stuck on the Puzzle. Das ist ein Liebessong, der wirklich ganz bezaubernd ist. Und der beginnt mit der Zeile... I'm not the kind of guy who's gonna sit and sing to you about stars, girl. Und dann singt er natürlich doch über die Sterne und dass sie einfach komplett durchdrehen, weil es ist ein wirklich gut getextetes Lied. Ich mag das sehr, sehr gerne. Und da habe ich immer ein bisschen drüber nachgedacht, ob er damit eigentlich Yellow meint. Also natürlich ist...
Ein kleiner Diss an
Chris Martin. Genau, so ein kleiner Seitenhieb, weil natürlich... Und es dann aber trotzdem irgendwie auch doch selber machen, aber auf eine andere Art und Weise. Das finde ich irgendwie sweet. Und natürlich ist... Liebeslieder über Sterne singen jetzt nicht exklusiv Chris Martin, sondern schon kann man so, aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, dass das so ein bisschen mitschwingt. Und ich mag dieses Lied Stuck on the Puzzle so gerne, weil das so, das ist schon so eine riesen Faszination für diese Person oder diese Frau in dem Fall explizit, aber es ist so persönlich und so doll auf seinen Struggle damit auch bezogen. Und unter diesem Aspekt fand ich dann Yellow plötzlich immer problematisch. Mhm. Weil Yellow ja so ein richtiges Hochheben-Ding ist. Aufopfern. I'll bleed myself dry. Und so wirklich sich zerfetzen, sich zerlegen für diese völlig übersteigerte Person, wo man wirklich das Gefühl hat, das ist kein gesundes Verhältnis, das ist keine gesunde Liebe. Und es ist eigentlich auch nicht schön und nicht erstrebenswert und auch nicht sweet, wie über diese Person denkt. Es ist eher ein bisschen creepy und scary und seltsam. Und dadurch hatte der Song, den ich sehr gerne mag, in seiner schlichten Bratzigkeit, ich finde Yellow ist ein geiler Liebes-Rock-Song, war mir der immer unangenehm. Und neulich habe ich den gehört, mal wieder seit langem, und habe gedacht, fuck, wenn man den nicht als Liebeslied hört über eine Frau, sondern über die eigenen Kinder, ist es ein fantastischer Song. Und jetzt möchte ich euch alle bitten, die ihr diesen Song bestimmt kennt und wahrscheinlich auch mögt, weil das ist einfach unsere Generation. Wir haben halt unsere paar Songs, Yellow und...
Unsere Generation hört diesen Podcast kaum. Unsere Generation
hört diesen Podcast nicht.
Das vergisst du.
Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass das ist jung genug. Das ist ja 2000, das ist ja nicht mal
Oasis. Yellow, auch Leute, die 20 Jahre jünger sind, kennen Yellow.
Kennen Yellow, alle kennen Yellow. Sich diesen Song nochmal mit der Vorstellung anzuhören, dass es um die eigenen Kinder geht und nicht um eine romantische Liebe.
Ich möchte noch eine weitere Lesart anbieten. Wird er viel schöner.
Ja, bitte.
Vielleicht ist es genauso intendiert, wie du sagst, wie es sich vorher angefühlt hat, bevor du den Gedankentwist mit den Kindern gemacht hast. Nämlich creepy, übersteigert, ungesund, toxisch. Mhm. Einfach als Darstellung dessen, dass es sowas gibt.
Ja.
Und wenn du dir Genie anhörst, ist dir auch ein bisschen unwohl dabei. Um jetzt mal die ältere Generation mit ins Boot zu holen.
Das ist interessant.
Also ich glaube ich glaube nicht, dass der Song
von Chris Martin als Lied an Kinder gedacht ist. Er hat auch damals noch keine Kinder, als er den geschrieben hat.
Ich habe das neulich gehört, wie der Prozess war, dass ihm dieser Song eingefallen ist. Und es war auf jeden Fall so, dass er wirklich mit seiner Gitarre draußen war und einen krassen Sternenhimmel gesehen hat. Also das ist auf jeden Fall jetzt nicht so metaphorisch gemeint, sondern...
Ja, nee, du musst ja nicht immer ein Gefühl, sondern du kannst ja auch einfach assoziativ und so. Und sicherlich hat er sich da auch Bildern bedient, die auch in der damaligen Texterei noch ein bisschen weiter verbreitet waren, was so das, ne, die Liebe da oben und so weiter. Aber wenn man den Text sich wirklich anhört, dann, also mich hat das jahrelang verfolgt, weil es mir immer unangenehm war. Und es war bestimmt nicht so intendiert. Es war bestimmt einfach als schönes romantisches Liebeslied gedacht.
Du magst bestimmt auch das Beste von Silbermond nicht so gerne. Magst du nicht, ne?
Nein.
Oh, ich mag das so gern.
Nein, aber es ist nicht so schlimm wie Gib mir einfach nur ein bisschen Halt in einer Welt, in der nichts sicher scheint.
Was ist das?
Das ist auch Silbermond, glaube ich. Und das ist Juli. Nee, das ist Silbermond. Gib mir, ich will einfach nur ein bisschen Halt. Gott. Naja, fangen wir nicht mit Silbermond an, da wird mir schlecht.
Die sind cool.
Das war damals so, dass die großartige Judith Holofernes mit ihrer großartigen Band Wir sind Helden hat so richtig geil was aufgebrochen und hat was richtig Besonderes geschaffen und gemacht. Und plötzlich waren alle Bands, die so ein bisschen so waren und klangen, im Kommen und wurden von den Labels gesigned. Und die haben alle versucht, das zu machen, aber haben nicht gecheckt, was Wir sind Helden so geil macht. Und haben dann einfach nur Kitsch-Pop gemacht, mit ein bisschen Rockanstrich. Und das war fürchterlich.
In Love von Juli, vielleicht ein 10 von 10, Alter.
Oh Gott. Juli und Silbermond. Aber gut, wir waren bei Chris Martin und...
wir haben es 18.03 Uhr.
Ja, ich muss gleich los. Das hat mir den Song total gerettet. Denn ich mag den Song. Und jetzt kann man sich den nochmal anhören und denken, ach, ist das ein schönes Lied über seine eigenen Kinder.
Lifehack.
Kleiner Lifehack.
Für diejenigen, die alle ein echt schlechtes Gefühl bei Yellow hatten.
Wenn du diesen Itch hattest, ne? Und dann diesen Lifehack bekommst. Ja. Das ist eine sehr, sehr kleine Nische. Aber falls ich jemanden da draußen treffe...
Ja,
gern also geschehen.
Die 45 bis 60 Menschen, die das hören, erstmal danke dafür. Wir hoffen, dass jemand von euch damit eine große Erleichterung oder Lösung spürt.
Ja, mir wäre es so gegangen.
Ja,
ich hätte
ist gut und du bist ein gutherziger Mensch, generös. Du möchtest es weitergeben.
So ist es.
Schön. Guck mal, haben wir doch alles geschafft in unserer Titanstunde. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt genau aufgenommen haben. Alles ist durcheinander gerade.
Viele einzelne Bruchstücke, die du jetzt zusammenflicken
musst. Ja, ich flick das zusammen wie ein Kesselflicker.
Ja, du musst jetzt erstmal die Poolscherben von unten aufstapeln.
Funktioniert ganz gut.
Funktioniert ziemlich gut. Das hat sich noch niemand verletzt seitdem.
Sehr schön. Gut, also danke dir.
Danke dir.
Danke euch. Danke uns. Und weil wir nicht so viel Zeit haben, sagen wir, gehabt euch wohl und
Kawabanga.